Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von ProGes. Wir schaffen Gesundheit.
So kam aber auch das Wort Resilienz, also in die Psychologie. Und man hat dann festgestellt, es gibt so viele unterschiedliche Arten, mit Belastungen und Schwierigkeiten umzugehen. Und Menschen sind sehr, sehr kreativ und individuell, wie man eben Situationen, Krisen, Traumatisierungen verarbeitet.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin wieder die hier die Fragen stellt. Vielleicht kennt ihr den Spruch ja auch, Veränderung ist gut, solange es nur die anderen trifft und nicht mich. Dabei, und wenn wir ehrlich sind, wissen wir das, besteht das ganze Leben ja aus Veränderungen, dass sich ja man sich selbst verändert, aber dass sich natürlich auch Umstände verändern können. Und das können jetzt Umstände sein, die wir selbst verändern wollen, für die wir uns entscheiden, weil wir uns für einen Jobwechsel entscheiden, weil wir uns dafür entscheiden, eine Familie zu gründen oder weil wir einfach wissen, dass wir irgendwann mal in Pension gehen werden. Aber es gibt Lebensübergänge, Dinge, die uns treffen, wo wir uns auch nicht aktiv dafür entscheiden, weil es vielleicht Todesfälle sind, weil es Krankheiten sind, die uns treffen oder weil wir den Job verlieren. Auch das können wir oft nicht beeinflussen. Und egal, aus welcher Ecke jetzt diese Veränderung kommt und dieser Lebensübergang, wir müssen es irgendwie schaffen, damit umzugehen. Und dafür nehmen wir uns oft vielleicht gar nicht mal so die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, naja, was macht denn das mit mir? Wie schaffe ich es denn, diesen Übergang gut zu meistern? Und deshalb reden wir heute genau über dieses Thema. Wie meistere ich denn Lebensübergänge und was hat das Ganze mit Resilienz zu tun? Und deshalb freue ich mich auf meine Gesprächspartnerin, die mir jetzt gegenüber sitzt. Sie ist Psychotherapeutin bei ProGes, dem größten kostenlosen Anbieter für Psychotherapie in Oberösterreich. Sie ist auch Autorin mehrerer Bücher, die jetzt vor mir liegen. Herzlich willkommen, Sonja Katrina Brauner.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
Ja, ich freue mich sehr und jetzt bin ich kurz ein bisschen nervös geworden, weil ich habe gelesen, Sie haben eine Ausbildung zur Synchron- und Hörbuchsprecherin. Also das wird wahrscheinlich der angenehmste Podcast zum Zuhören, den wir jemals hatten.
Warten wir es ab.
Ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass das Mikrofon zumindest nicht ungewohnt ist.
Nein, das ist gar nicht ungewohnt. Danke.
Wunderbar. Wir reden heute über diese Lebensveränderungen, wie wir sie meistern, wie wir damit umgehen. Und es gibt eben Dinge, wo man sich denkt, ja, geht eh, ja, funktioniert alles ganz gut. Aber es gibt eben Situationen, die, auch wenn wir sie uns vielleicht sogar gewünscht haben, uns mental, psychisch vielleicht mehr belasten, als wir es uns erwartet haben. Und da spielt eben das Thema Resilienz eine ganz, ganz große Rolle. Definieren wir doch mal überhaupt dieses Wort, diesen Begriff der Resilienz. Was bedeutet denn das überhaupt?
Resilienz kommt von resiliere und das heißt eigentlich abspringen, abprallen. Und eigentlich kommt es aus der Materialkunde. Wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, es gibt die ganzen Tests um Gummi. Wie hält Gummi bei Kälte, bei extremer Hitze, bei extremer Belastung, in unterschiedlichen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und so kam aber auch das Wort Resilienz, also in die Psychologie. Und man hat dann festgestellt, es gibt so viele unterschiedliche Arten, mit Belastungen und Schwierigkeiten umzugehen. Und Menschen sind sehr, sehr kreativ und individuell, wie man eben Situationen, Krisen, Traumatisierungen verarbeitet. Und deswegen ist es jetzt seit einigen Jahren, ich sage jetzt auch mal so ein Modebegriff geworden, und es gibt viele Studien dazu, das ist auch sehr spannend. Warum reagieren manche Menschen auf die gleiche Belastung so unterschiedlich? Und wie kann man Resilienz fördern, entwickeln? Wie kann man nachnähren? Wie kann man unterstützen? Was kann man tun, damit Menschen gut, sinnhaft und für sich positiv mit Belastungssituationen umgehen lernen.
Jetzt habe ich in einem Interview gelesen, die Gattin des Wiener Bürgermeisters die ursprünglich aus Oberösterreich kommt, hat mal gesagt, ne, wir Oberösterreicher, uns zeichnet eben aus, wir sind einfach resilienter als vielleicht andere. Und das bringt mich zu meiner Frage, ist Resilienz etwas, das angeboren ist? Ist das etwas, das ich durch eben dieses Umfeld irgendwie eher habe als woanders? Woher kommt denn diese Resilienz?
Naja, es ist wahrscheinlich meistens, sind es mehrere Faktoren. Also es ist ganz sicher vieles, was man mitbekommt von seiner Herkunft, von der Familie, die gesamten Prägungen, die Erlebnisse, die man als Kind macht, wie mit einem umgegangen wurde. Aber das Gute ist, unser Gehirn lernt bis zum Schluss. Es ist plastisch. Wir können auch alles dazulernen. Und das kann ich auch als Psychotherapeutin sagen, und jetzt arbeite ich seit 37 Jahren im psychosozialen Bereich, dass vor allem auch Menschen, die mit nicht so guten Startmöglichkeiten auf die Welt gekommen sind und auch gewöhnt waren, mit Schwierigkeiten umzugehen, ein ganz tolles und großes Potenzial entwickeln können und konnten, um das zu machen, was ihnen gut tut und was sie möchten. Umgekehrt ist es auch so, dass ich immer wieder auch erlebt habe, dass Menschen, die alles geschenkt bekommen haben, große Krisensituationen durchleben mussten, bei der ersten großen Enttäuschung zum Beispiel, wenn im Job mal, also Jobverlust oder wenn Enttäuschungen passiert sind, die man nicht vorher erwartet hat. Also es gibt so alles, und das ist ja auch das Spannende bei diesem Thema, mit dem ich mich auch sehr, sehr lange schon beschäftige, weil es gibt keine Formeln, keine Regel. Und jeder, egal wie er ausgestattet ist und egal, würde ich mal auch sagen, wie der erste Start war, kann etwas aus dem, was er mitbringt, machen.
Braucht es diese Krisen, diesen Stress, diese, ja, sage ich mal, negativen Erfahrungen, eben damit ich resilienter werde? Oder kann ich Resilienz auch üben, ohne dass ich halt eben die Dinge einfach mal durchlebt haben muss?
Also ich persönlich bin sehr dafür, dass man jetzt nicht die ganzen schlimmen und schwierigen Sachen durchleben muss, sondern dass man jeden Tag auch mittels Übungen, und da gibt es natürlich ganz viele, in erster Linie sind das mal die Dinge, die einem gut tun, und da ist auch jeder anders, ob das Musik ist oder Sport ist oder dass man viel in der Natur ist oder dass man sich mit Kultur beschäftigt oder dass man Dinge für andere Menschen tut, dass man gern kocht, dass man am Bauernhof mit den Tieren zusammen ist. Also das ist sehr, sehr vielfältig, so wie Menschen sind, dass man das regelmäßig macht. Also die Regelmäßigkeit ist das Wesentliche bei Resilienz, ja. So wie wir, wenn wir uns was vornehmen, ob das kleine oder große Ziele sind, es geht nichts ohne Üben. Mhm. Und das, glaube ich, ist aber auch die Herausforderung, wenn wir in einer Krise sind und wenn es Schwierigkeiten gibt, dass man dann oftmals auch Dinge üben müssen, die man vorher noch nicht gemacht haben. Und da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das oft auch sehr schmerzhaft und schwierig ist.
Jetzt habe ich eingangs schon gesagt, es gibt eben so Lebensübergänge, die ich ja mir gewünscht habe, die ich vielleicht geplant habe. Und dann sind es trotzdem vielleicht anders. Oder eben man hat dann das Kind, das heiß Ersehnte, bekommen. Mhm. Und es ist vielleicht dann doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Was passiert denn da mit einem auch, wenn eben aus einem Wunsch dann so eine Belastungssituation wird? Mhm. Und wie sieht so eine Belastung dann aus?
Mhm. Na, man kommt in ein Vakuum hinein mit einer noch nicht gemachten Erfahrung und hat vielleicht erstmal so den Eindruck, man fällt ein bisschen in ein Loch. Oder es ist, ich beschreibe es immer ein bisschen wie ein freier Fall. Ja, das ist auch das, was ich mit meinen Klientinnen dann so bespreche, und wir dann viele Bilder und Möglichkeiten finden, Fallschirme anzuhängen oder Paragleiter oder eben Heißluftballone, mit denen man sich dann erstmal behilft. Weil jede Situation, also schon wenn man die erste Kindergartenerfahrung oder Schulerfahrung oder, wie Sie auch sagen, Dinge, auf die man sich sehr freut, also eine liebevolle Partnerschaft, Ehe, das erste Kind, ein toller Job, Ausland und so weiter, ja, konfrontiert uns mit etwas, was für uns noch fremd ist. Und alles, was fremd ist, löst meistens einen gewissen Anpassungsverlust aus, weil wir uns nicht auf das beziehen können, was wir bis jetzt gelernt haben. Und das braucht Unterstützung. Umso besser und umso intensiver das Umfeld ist, also Familie, Freunde, liebevolle Menschen, das ist mal das Um und Auf. Das Allerwichtigste, würde ich sagen, sind liebevolle Beziehungen auf Augenhöhe. Und natürlich auch das, was einem eine Sicherheit gibt, was wir in Österreich zum Großteil glücklicherweise ja auch haben, ja, also ein soziales Netz, eine gute medizinische Versorgung, was in anderen Ländern ja ganz, ganz anders ist. Also wenn das da ist und natürlich auch man sich Hilfe holen kann, dann kann man diese, sind auch so Schwellensituationen, vielleicht nennen wir mehr diese Situationen Schwellensituationen, dass man so auf eine andere Stufe sollte, ja. Und dann gibt's natürlich aber auch die ganz großen Schicksalsschläge, traumatische Situationen, ja, mit denen niemand rechnet, Todesfälle, die nicht vorbereitet sind, schwere Erkrankungen oder aber auch, mit dem wir jetzt die letzten Jahre beschäftigt waren, die Pandemie. Und wir, also mit wir meine ich jetzt meine Kollegen, Kolleginnen und ich oder eben auch Menschen, die im psychosozialen und medizinischen Bereich vor allem arbeiten, in den ganzen helfenden Berufen, wir sehen jetzt die ganzen Auswüchse dessen und wie viel Hilfe es braucht. Also wir haben natürlich auch viele Kinder und Jugendliche in Therapie auf den Wartelisten, die unbedingt Unterstützung brauchen, weil eine Vereinsamung passiert ist, ja, wenn Schulen geschlossen werden, wenn man sich nicht mehr treffen kann, bei alten Menschen genauso, also oder bei älteren Menschen, die jetzt auch dann die Familie, wo die Familie nicht mehr so oft besuchen kommen konnte und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, das sind, das hat langfristige Auswirkungen, wo man jetzt sehr viel nacharbeiten muss. Und deswegen möchte ich jetzt auch so dieses kostenfreie Therapieangebot nochmal bewerben. Das ist wirklich großartig, deswegen pendle ich auch von Wien nach Linz. Ich hatte vorher 20 Jahre lang eine große Praxis in Wien und kenne auch den großen Unterschied, ebenso Selbstständigkeit, dass es sehr angenehm ist, auch zu wissen, jeder, wirklich jeder, der versichert ist, kann dieses Angebot annehmen. Es gibt Gruppenangebote auch. Die Warteliste ist natürlich lang, ja, aber es sind ganz kleine Kinder auf der Warteliste oder in Therapie, genauso wie hochbetagte Menschen und auch mit jeder Diagnose, die verschrieben ist. Also das ist wirklich großartig. Und das andere auch, dass wir auch unbedingt auch Kollegen, Kolleginnen suchen, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeutinnen, die den Bedarf dann auch abdecken. Mhm. Das ist mir auch wichtig, das zu erwähnen. Und da sehe ich schon, dass man viel unterstützen und viel helfen kann und dass es nicht an den Geldbeutel jetzt geknüpft ist, weil das sollte aus meiner Sicht, also psychotherapeutische, psychosoziale Beratung, Begleitung, genauso möglich sein wie ein Zahnarztbesuch. Ja? Wenn man Schmerzen hat, wenn es einem nicht gut geht, braucht man die Hilfe und zwar sofort. Also das wäre mir auch ganz wichtig zu sagen. Und ich glaube auch, dass diese Lebensübergänge, Schwellenübergänge, kleinen und manchmal auch größeren Krisen gehören da auch dazu, dass man reift und auch in der Lage ist, etwas weiterzugeben. Ja, das erleben Sie sicher selbst auch, wenn Sie durch eine Krise gegangen sind, sind Sie eine andere Person, als Sie vorher waren. Ja, man kann keinen Schritt zurückgehen. Sie sehen die Dinge anders, Sie erleben die Dinge anders und das eröffnet auch einen anderen, ich sag mal so einen anderen Urteilsraum, ja, vielleicht einen größeren, einen offeneren Urteilsraum. Es ist dann vielleicht auch anders, die Probleme der Welt oder die Probleme der Menschen, die auch zu uns kommen und denen es eben in ihren Ländern nicht so gut geht oder gegangen ist, zu betrachten und zu sehen. Ja, und vielleicht auch eine gewisse Form der Dankbarkeit zu sagen und zu sehen, ich bin in der privilegierten Situation, die ich als keineswegs selbstverständlich erachte, dass ich Hilfe bekomme, ja, und dass es diese Möglichkeiten gibt und dass es diese Ressourcen auch gibt und dass wir uns auch damit auseinandersetzen können.
Woran erkenne ich denn jetzt, dass quasi brauche ich denn schon Hilfe oder ist es noch in einem, bin ich noch in einem guten Status, dass ich mir denke, ja, es ist zwar gerade schwierig, aber ich schaffe das schon. Welche Leute kommen denn da zu Ihnen? Welche, ich nenne es jetzt Symptome, welche Verhaltensweisen, welche Probleme haben denn diese Leute, die dann tatsächlich zu Ihnen kommen und Hilfe suchen?
Also das Schöne ist mal, es kommt jeder, jede und jeder. Das kann sein, kleine Kinder, die Ängste haben, der erste Kindergartenbesuch, die Eltern haben sich getrennt, es ist eine größere Krise, man merkt, das Kind nässt vielleicht wieder ein, es lässt die Mutter nicht los, es lässt den Vater nicht los und es braucht jetzt eine Spieltherapie, um so in diese nächste Übergangsphase gut getragen zu werden.
Aber
es gibt ganz die Kleinen. Ja, das ist.
Da haben wir aber eben gerade bei Kindern, und jetzt bin ich selber Mama, ja oft das Gefühl, dass ich denke, gut, das ist eine Phase.
Ja.
Der vergeht ja auch wieder. Ab wann weiß ich denn, okay, das ist vielleicht doch keine Phase?
Wenn man den Eindruck hat, dass es sich mit den größeren positiven Zeiten nicht mehr abwechselt, das würde ich auch bei Erwachsenen sagen. Wenn sie den Eindruck haben, dass das, was sie drückt, also ich sag's mal sehr umgangssprachlich, dass sie sich über nichts mehr freuen können, dass sie sich unwohl fühlen, unsicher, ja, dass auch die Dinge, die sie eigentlich früher positiv erlebt haben, Familie treffen, Freunde treffen, in Urlaub fahren, auf ein Café gehen, dass alles irgendwie wie es durch einen Grau- und Nebelschleier verhangen ist. Und man das Gefühl hat, man fühlt sich eigentlich den ganzen Tag nicht mehr wohl. Auch dieses ganze Gedankenkreisen. Viele unserer Klienten, Klientinnen haben eine depressive Diagnose, also Depressionen in unterschiedlichen Stadien. Und da ist es oft so, dass natürlich vorher ganz viel passiert ist, dass man auch da hineingerät, aber dass oftmals auch aus der Kindheit oder der Jugend traumatische Situationen, Krisensituationen aufbrechen und sich dann den Raum holen. Und auch wenn dann jemand bis Anfang, Mitte 40 eigentlich ein ganz stabiles, gutes, schönes Leben gelebt hat, auf einmal merkt, es ist eigentlich alles so, dass ich nicht mehr mit den Dingen auch zurechtkomme. Auch die ganzen Überlastungssituationen. Wir haben sehr viele Klienten mit Burnout, Burnout-Symptomatik. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Das ist dann immer wieder ein bisschen ein Problem, weil dann denkt man oft, ah, vielleicht ist es eine Depression. Auch die Medizin gibt dann Medikamente, die dann erstmal so herausreißen sollen mit dem Ergebnis, dass die Leute dann noch stärker in den Burnout hineingeraten. Und da mal genau zu sondieren, was braucht die Person, ja? Jede Form auch von Traumatisierungen behandeln wir natürlich auch, Suchterkrankungen genauso auch. Also ich arbeite auch sehr gerne und viel mit Jugendlichen, weil also ich bin auch Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und das war zum Beispiel sehr schön. Kürzlich hat ein 18-jähriger junger Mann mittlerweile, der seit 2 Jahren zu mir ist, gesagt, als er mit 16 kam, hat er sich gedacht, er schaut sich jetzt mal so an, wie Therapie ist. Wenn es ihm nicht gefällt, dann kann er immer noch abbrechen und hat dann aber für sich befunden, die Therapie hilft oder unterstützt ihn und meinte dann vor kurzem, die Therapie ist besser als harte Drogen. Das fand ich irgendwie klasse, ja, weil ich bin ja doch also wirklich weit weg von ihm und über 2 Generationen älter und dachte mir so als T-Shirt auf, Druck besser als harte Drogen.
Das wäre doch mal gute Werbung.
Ja, das dachte ich mir irgendwie, das ist irgendwie aus dem Mund von so einem jungen Menschen, wo auch viel im Umfeld, also ich meine das sehen und erleben wir, dann zu Drogen gegriffen wird. Es gibt natürlich den altersadäquaten Umgang, das ist ganz klar, das passiert sehr viel. Viele steigen dann auch wieder aus oder können so damit umgehen, dass es sie im Alltag nicht beeinträchtigt. Aber es ist, was ich sehe, ein ganz, ganz großes Problem, welche Dinge auf dem Markt sind, was konsumiert wird, wie viel konsumiert wird, was überhaupt nicht mehr überschaubar ist, auch vor allem bei den synthetischen Drogen. Und da habe ich eher die Befürchtung, auch da kommt noch einiges auf uns zu. Und deswegen glaube ich, dass es auch, also ich erlebe auch was ganz Tolles und Neues, zum Beispiel, dass die neuer als früher, als ich jung war zumindest, dass die Schulen schon sehr früh reagieren. Das ist super, ja. Also Kindergärten auch. Kindergärten, Schulen, Bildungseinrichtungen, Kontakt aufnehmen, sagen, also da gibt's Kinder, Jugendliche, die brauchen unbedingt Hilfe. Wir müssen mit den Eltern sprechen, das Jugendamt kontaktieren und so weiter. Die brauchen einen Therapieplatz. Also darüber geht sehr viel über das Netzwerk. Das ist sehr gut. Dann habe ich auch immer wieder erlebt, das finde ich auch toll, in Institutionen, zum Beispiel im Handel, dass dann ein Filialleiter von Handelsgeschäften anrufen, die sagen, also wir sehen, dass ein Mitarbeiter, der in der Kasse sitzt, sich immer wieder so schnell einen kurzen einverleibt und wir wollen ihn eigentlich nicht kündigen und wir wollen ihn eigentlich behalten und wir sehen, er hat Probleme, er braucht dringend Hilfe. Also das, da habe ich den Bedarf, dass eine Sensibilisierung passiert auf ganz vielen Ebenen, ja, oder auch erweiterte Familie, Freunde.
Aber ist es denn nicht so, dass man, das heißt doch immer, man muss es selbst wollen, also wenn man geschickt wird sozusagen, ja, hat es ja eh keinen Sinn, weil die Person muss ja auch irgendwie bereit sein, Hilfe anzunehmen.
Unbedingt. Also das ist das Um und Auf. Das ist bei Kindern nochmal was anderes, weil das findet spieltherapeutisch statt. Und wenn dann das Kind sich wohlfühlt in der Stunde, das hat ja jetzt auch keine Vorstellung, was ist Therapie. Ja, das ist ganz klar. Das ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Aber ab Jugendlich oder ab älterem Kind, braucht es eine gewisse Form von Freiwilligkeit. Zumindest, wie ich es immer wieder auch von Kindern und Jugendlichen höre oder auch Erwachsenen, die jetzt von jemand Wohlmeinendem geschickt werden. Ich schaue mir es zumindest mal an. Und dann ist es ein Um und Auf, die Beziehung zwischen Therapeut, Therapeutin, Klient, Klientin, ja. Ich glaube, wenn man sich wohlfühlt und den Eindruck hat, ich kann frei reden, und es geht erstmal auch ums freie Reden, da geht es jetzt noch nicht um hochkomplexe Methodik in der Regel am Anfang, sondern dass man mal erzählt und dass jemand da ist, der aufmerksam zuhört. Und zuhören ist sehr unterschiedlich, wie sie zuhören. Und wie sie darauf reagieren in der Reflexion ist sehr unterschiedlich. Und so den Eindruck auch zu haben, okay, also das ist ein Ort, an dem ich mal bedingungslos angenommen bin oder an dem ich mich bedingungslos angenommen fühle. Ein Ort, an dem ich auch Sachen sagen kann, die ich sonst nicht sagen kann, an dem ich nicht verurteilt werde. Ein Ort, der mein Ort ist, der mit meiner Familie, meinem Freundeskreis, mit meinem Beruf nichts zu tun hat und an dem ich vielleicht auch etwas entwickeln kann, was neu für mich ist. Also da erlebe ich auch bei Menschen, die vielleicht nicht so gewöhnt sind, zu reflektieren oder sich ihre Geschichte oder vor allem auch Familie anzuschauen, auch die ganzen Familienstrukturen dahinter, da passieren ganz viele neue, tolle Dinge, ja. Und wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Wir sitzen auf dem Schulter von vielen Generationen und mittlerweile kann man auch in unserer DNA messen, dass Gewalt, das Trauma, ja, das wird vererbt, das wird weitergegeben. Und eigentlich hat man eine gute, unbeschwerte Kindheit oder auch Jugend und man spürt aber, man leidet unter Dingen. Man weiß nicht, was es ist. Und kann dann auch in der Therapie mittels viel Reflexion, Nachschauen, Nachdenken, unzähliger, auch kreativer Methoden feststellen, ich trage vielleicht etwas mit mir, was gar nicht mein Thema ist. Ja, ich nehme das vielleicht aus der Kriegsgeneration der Eltern oder Großeltern mit. Ich nehme das mit aus Enttäuschungen, Schicksalsschlägen meiner Eltern. Oder eben ich übernehme Aufträge, die ich gar nicht möchte. Ja, das passiert natürlich auch in der Therapie, dass jemand aus dem Bezugssystem die Idee hat, da könnte doch mal in Therapie gehen, damit es mir besser geht oder dass ich den Eindruck habe, es wäre besser für uns alle oder für die Person. Und die Person entwickelt sich in der Therapie genau andersherum, wie das ganze Bezugssystem es gerne wünscht oder möchte. Also das gibt's natürlich auch, ja, weil da geht's um die Person, die da sitzt, ja, und darauf wird fokussiert und auch, dass der Leidensdruck kleiner wird. Es gibt viele Studien immer wieder, was wirkt wirklich. Und am Schluss ist es ungefähr immer so 40% die Ressourcen, die der Klient, Klientin selber mitbringt, Familie, Freunde, was man gelernt hat, was man selbst gut kann, so 15% auch immer ein bisschen der Placebo, Effekt A, jetzt probiere ich was, jetzt mache ich was, jetzt wird's besser. 15% die Methode und 30%, also ein Drittel plus minus, ist eigentlich immer die Beziehung zwischen Therapeut, Therapeutin und der Person, die da sitzt, fühle ich mich wohl. Das ist auch das Um und Auf, ja, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, ah, das passt nicht zusammen und dann muss man auch nicht böse sein, ja, es gibt, manchmal stimmt die Chemie nicht oder die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich und so weiter, muss man schauen, auch aufs Geschlecht, Frau, Mann, ja, ich meine, es ist auch klar, Frauen, ich arbeite immer wieder viel mit Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, gibt natürlich auch genügend Männer, leider, die Opfer von sexueller Gewalt sind, aber jetzt fokussiere ich mal auf Frauen und da weiß ich einfach, die klar sagen, ich würde jetzt zu keinem Mann gehen, ja. Mhm. So. Also, und da muss man natürlich sensibel, das macht aber auch die Clearingstelle, schauen, so gut es am Anfang auch geht, wer passt, auch welche Schwerpunkte hat jemanden. Wir sind alle unterschiedlich spezialisiert, man kann nicht alles können, man muss auch nicht alles können und insofern kann man auch vertrauen, dass dann auch die Menschen immer gut landen bei den Kollegen, Kolleginnen, ja. Mhm, also da,
dass es einfach passt,
ja,
und dass
da weiß man, da gibt's
gut aufgehoben ist, ja, wenn man jemanden braucht.
Und das, da kann man auch sicher sein, das gibt es. Das ist auch sehr schön, ja.
Es ist natürlich schön, dass es dieses Angebot gibt und dass natürlich auch gut zu wissen ist, dass es hier ein Angebot gibt, wo man hingehen kann, das eben auch nichts kostet. Wir haben am Anfang gesagt, ja, es gibt eben Dinge, die man aber üben kann, dass man vielleicht es auch selbst schafft, durch diese Situationen zu kommen, durch diese Veränderungen, Übergänge, Krisen zu kommen. Was wären denn so Dinge, wie bereite ich mich denn auf so schwierige Phasen vielleicht vor? Wie stärke ich denn jetzt meine Resilienz? Gibt es da ein paar Übungen, die Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könnten?
Ja, das eine ist mal das gute Denken. Ich musste lachen, als Sie mich eingeladen haben, weil ich habe vor über 30 Jahren meine persönliche Affirmation jeden Morgen ist, ich bin gesund und glücklich. Unabhängig, wie es mir geht.
Das passt doch.
Ja, unabhängig, wie es mir geht. Ich bin natürlich nicht jeden Morgen gesund und glücklich, aber der Gedanke ist jeden Morgen als allererstes in meinem Kopf. Und das ist jetzt, klingt sehr einfach, aber das Wichtige ist am Anfang, so wie wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt Sport machen und jeden Tag seine Übungen und man weiß, wie mühsam das am Anfang ist, vor allem wenn es einem vielleicht nicht so freut und auch nicht so liegt, aber dass man es jeden Tag macht. Also, dass man sich für sich jeden Tag vielleicht mal so einen Glaubenssatz nimmt, der für einen stimmig und gut ist, ja, und den jeden Tag sich vielleicht auch aufschreibt, denkt. Wichtig ist auch, sich nicht so viel vorzunehmen. Ich muss hier so ein Klacks, nur ein Satz, ja, dann mache ich doch 5 Übungen dazu. Aber wir wissen alle, dass mit so, wie es immer am Anfang ist, auch nach Neujahr, da gehen ja, glaube ich, ein Drittel die Anmeldungen für Fitnessstudios dann immer auch hoch. Ja, es ist ja auch toll, die Motivation ist da. Dann quält man sich 1-2 Monate ab und dann liegt das Fitnessstudio-Abonnement brach.
Dann tröpfelt es dann so dahin und dann, hab keine Zeit.
Genau, die Leute, die diszipliniert sind, ganz egal wer was, die machen es eh. Um die muss man sich ja auch nicht kümmern, ja. Es geht immer darum, und das ist ganz egal, auch wenn sie ein Musikinstrument spielen, bei guter Selbstfürsorge, dass sie sich jeden Tag etwas vornehmen, das ihnen gut tut. Das kann eben auch in der Natur ihr Spaziergang sein. Das kann rausgehen mit dem Hund sein. Das kann ein schönes Musikstück sein. Das kann eine Sendung sein, die sie sehr freut. Das kann ein Treffen sein mit lieben Freunden oder Familienmitgliedern. Das kann alles Mögliche sein, wenn sie zum Beispiel auch wirklich sehr krank sind und nicht raus können. Das ist ja auch das Gute jetzt, dass wir so gut vernetzt sind, ja. Schöne alte Urlaubsbilder anzuschauen. Und alles, was ihre Seele streichelt. Wichtig ist, dass es regelmäßig ist und dass es sich so nach und nach aufbaut. Ja, und da gibt's, ob sie jetzt Atemübungen machen, ja, also irgendwie Formen der Meditation und dann jeden Tag sagen 10 Minuten und 10 Minuten klingt wenig. Nur 10 Minuten, das jeden Tag zu machen und sich einzuräumen, vor allem wenn es einem schwerfällt, das ist dann viel. Also tägliches Üben im Kleinen beginnen, das dann erweitern und Sie werden dann nach einiger Zeit auch sehen, dass Sie das, was Krise ist und Schwierigkeit ist, dass es leichter wird. Und ganz persönlich, ich sage das deswegen auch, also noch nicht so lange, aber seit einigen Jahren dazu, ich bin selbst in einem Kinderheim geboren und Das Erste, was ich erlebt habe, war ein freier Fall. Also nichts und niemand um mich herum. Und ich habe dann aber im Laufe meines Lebens gelernt, dass ich, wenn ich in einer Situation bin, die mich sehr fordert, überfordert, die schwierig ist, dass ich dann meine persönlichen Fallschirme, die ganz bunt sind, oder Paragleiter oder Heißluftballone und Sonnen aufhänge und die auch beschreibe dann. Ja, das ist eine Übungssache. Also reflexiv beschreibe mit dem, was ich dann für diese Lebenssituation brauche, damit ich sie ausfüllen kann.
Was wäre so ein Beispiel für einen Fallschirm? Was kann ich mir da quasi vorstellen?
Also zum Beispiel, wenn es um Prüfungssituationen sind, das sind dann so ganz dynamische Fallschirme, auf denen Flammen sind. Ja, also sind dann so richtige, ganz aktivierte Flammensymbole. Wenn es darum geht, jetzt auch beruflich also ein neues Buch zu schreiben oder mit einer neuen Thematik mich auseinanderzusetzen, das sind dann eher so meine Lieblingssymbole, das sind dann eben Sonnensymbole, Sonnenblumensymbole, Rosen, wo ich dann immer wieder hinschaue und mir dann überlege, welche Impulse bekomme ich, was kommt mir entgegen. Weil man braucht ja dann auch immer, auch wenn sie mit Menschen arbeiten, jeder Mensch ist ein Universum für sich. Ja. Niemand ist so wie der andere. Wir sind alle komplett verschieden. Das ist ja das Tolle auch bei der Konzeption, ja, wie viele Millionen Möglichkeiten es gibt. Und dann auf einmal kommen wir raus, genauso perfekt wie wir sind, mit allen Fehlbarkeiten, sage ich immer, und entwickeln uns dann irgendwie. Und dann auch eben zu schauen, was brauche ich dann auch für einen Impuls von außen? Also wenn ich mit einer Person arbeite, die mir noch ganz fremd ist, die ein Universum für sich ist, auch um sie so gut und so würdevoll zu begleiten, dass sie auch für sich dorthin kommt, und zwar für sich, nicht in meiner Vorstellung, was ich glauben würde. Das passiert ja auch manchmal, was besser oder gut ist für sie. Und auch das Tempo. Das Tempo ist auch ein ganz wesentliches Thema bei jedem. Jeder hat ein anderes Tempo. Und manchmal braucht es auch ganz viele Schleifen, bis man den Eindruck hat, jetzt bin ich so weit, um den nächsten Schritt zu machen. Ja, man sitzt dann schon da als Therapeut, Therapeutin und denkt, ja, es ist doch, warum trennt sich die Person nicht von dieser lieblosen Person, die sie so schlecht behandelt? Ja, aber es hat einen Grund. Ich höre auch ganz oft, schauen Sie, das, was ich jetzt lebe, das kenne ich. Das, was ich jetzt kenne, das, was ich erlebe, lebe, kenne ich. Das andere kenne ich noch nicht. Und wenn ich mir vorstelle, ich trenne mich von zum Beispiel dieser Person, die wirklich lieblos und gemein oft zu mir ist, dann ist aber niemand mehr da. Das ist auch eine wesentliche Frage am Anfang, dass wenn es um Beziehungen geht und vor allem um toxische Beziehungen, ich nehme jetzt mal ein bisschen das Modewort toxisch, mit wem sind sie verbunden, im Guten wie im Schlechten? Und nichts hält und wirkt so schlecht, also so intensiv wie Bindung, ja. Und insofern ist es ja auch so schwer, sich aus lieblosen, schwierigen Bindungen zu lösen, ja. Weil sie auch viel anbieten. Sie bieten Kontakt an. Sie bieten Emotionen an. Und sie bieten vor allem an, dass immer jemand da ist. Und wenn man aber nicht durch dieses Vakuum geht, auch dieser Kränkung, Verletzung, Trauer, Einsamkeit, das sind keine schönen Gefühle, kann man aber auch nicht zu den Bindungen und Beziehungen kommen, die einen wirklich glücklich machen, die einen stabilisieren, die einen erfreuen, ja? Und das sind so elementare Dinge, und da geht's auch sehr viel ums Umüben, weil wenn Sie natürlich in einem Elternhaus aufgewachsen sind, in dem sowas normal ist, ja, Demütigungen gegenseitig, Schreiereien, Verletzungen, Kränkungen, dann ist es ja auch schwierig, was anderes zu kennen, ja, und das als normaler oder besser oder für sich lebenswerter zu erachten. Und an diesen ganzen Prozessen kann man dann sehr gut üben. Und das sind kleine Dinge, ja, auch dann auch zu lernen, ganz banal, aber so schwer das für viele Leute ist, Nein zu sagen. Ich lasse das nicht.
Oh ja.
Ich lasse das nicht mit mir machen. Ganz sicher nicht. So sprichst du nicht mit mir. Und dann zu schauen, was ist in dieser Beziehung möglich? Auch mit dem Potenzial, dass sich jeder verändern kann. Passiert ja auch dann oft, dass dann irgendwie der Partner dann auch oder die Partnerin auch in Therapie geht und dass beide sich's nochmal anschauen oder auch wenn es um Paartherapie geht, dann man schaut, wo sind wir jetzt gelandet? Ja, sind wir in dem Prozess unserer Eltern, wo wir nie sein wollten, aber kommen wir für unsere Zukunft ein Stück weiter, so dass wir es anders machen und ein neues Modell leben. Also das sind alles Dinge, das ist resilient. Und das ist Resilienzschulung, das ist also so wie bei Gummi und der Materialkunde und hält es Hitze, Eis ist Kälte, extreme Belastungsstand, ja, also wenn man irgendwelche Fässer drüber rollt oder wenn man dann mit irgendeiner Spitzhacke reinhaut, also wie viel hält meine Resilienz stand? Und dann auch zu schauen, gut, dieses Spektrum, das mache ich mit und das andere eher nicht. Und auch wirklich dann zu schauen, ich glaube, das ist dann auch was, wo man vielleicht mehr drauf schaut, wenn man ein bisschen älter wird, wo die Zeit kürzer wird und kostbarer wird. Mit wem verbringe ich wie viel Zeit auch? Was ist mir in meiner Zeit wichtig? Ja, wem widme ich auch meine Zeit?
Mit wem umgebe ich
mich? Ja, genau. Mhm. Wie ist mein gesamtes Umfeld? Was tut mir gut? Wer tut mir gut? Wem kann ich gut tun? Mhm. Und vielleicht manche Dinge auch nicht mehr zu machen, die man gemacht hat, weil sie üblich waren oder selbstverständlich waren. Und zu sagen, nein, es ist in Ordnung, ich habe viel geleistet. Auch Anerkennung, Würdigung dessen, was man geleistet hat, das ist auch sehr viel in der Therapie. Also wenn ich vor allem auch an viele Frauen denke, speziell Frauen, die Kinder aufgezogen haben und Eltern gepflegt haben und immer geschuftet haben, auch gerade in ländlichen Gegenden, Gebieten, da gibt's kaum ein Danke, das ist selbstverständlich und da auch zu würdigen, was geleistet wurde und Anerkennung.
Auch sich selbst da mal ins Auge zu fassen und gar nicht mehr nur Würdigung von außen, sondern für sich selbst vielleicht auch mal zu sagen, wow, was habe ich eigentlich alles geschafft? Oder ja. Was habe ich alles gemacht? Wie toll war das? Mhm. Das war eben gut und das hat mir auch was gebracht und hat mich auch weitergebracht.
Genau. Und da finde ich schon auch, dass, dass man da an dem Punkt wirklich sehr viel entwickeln kann und auch immer was Neues auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also mit meinem Mann habe ich gerade eine Clownsausbildung gemacht und abgeschlossen.
Wow.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Auch nicht zu sagen, man ist zu alt für irgendwas, ja, sondern es gibt immer was Neues, was man machen kann, ausprobieren kann, was Spaß macht oder was einen irgendwie begeistert. Wichtig natürlich auch realistische Dinge zu sehen. Es gibt Dinge, die sind auch vorbei. Ab einem gewissen Alter sind bestimmte Dinge unwiederbringlich vorbei. Da gehören manchmal auch Trauerprozesse dazu. Das ist ganz normal. Dafür ist was anderes da.
Eben weil er im Alter vielleicht auch gesundheitlich nicht mehr so weit kann, weil vielleicht doch die eine oder andere Krankheit oder ein Wehwehchen dazu kommt, weil man eben schon ein bisschen was hinter sich hat im Leben.
Aber das ist auch das Gute. Man muss ja auch nicht mehr alles machen. Ja? Mhm. Es gibt genug Leute.
Kann man
Leute.
Ja auch positiv sehen, dass man nicht mehr alles mitmachen muss.
Genau. Und es gibt ja auch genug Menschen, die es dann auch übernehmen können. Und auch so dann von einem Schritt auch zum nächsten zu gehen, wo stehe ich wirklich? Vielleicht auch, das ist sicher auch oft ein ganz wesentlicher Krisenpunkt bei Menschen, wenn es um Lebensübergänge geht und wenn sich vieles verabschiedet, also auch so Menopause, Andropause, ja, älter werden, Pension, ja, da sagen, boah, du musst nur noch so lange arbeiten und ist das toll, dann hast frei. Aber was heißt es dann? Ich habe noch nie erlebt, also wirklich noch nie erlebt bei niemandem, dass es jemand glücklich macht, wenn er gar keine Aufgabe mehr hat. Und das geht jetzt nicht um Lohnarbeit und Geld verdienen, da geht es um sinnstiftende, auch gute Projekte, wo man sich einbringen kann. Da geht es darum, dass man das, was man kann und gelernt hat, und da gibt's viele, viele Dinge, ja, noch einsetzen kann, dass man auch anerkannt wird dafür und jetzt nicht irgendwohin abgeschoben wird, dass die Meinung noch wichtig ist. Und da erlebe ich auch, und das ist toll, da bin ich auch sehr dankbar für meinen Beruf, weil ich sehe auch meine Kollegen, Kolleginnen, da gibt es viele, die noch über die Pension hinaus arbeiten. Also super, erlebe ich auch klasse im Kollegium, auch vom Erfahrungsschatz her. Und dass es da kein Limit gibt, ja. Und es gibt natürlich Berufe, wo es schwieriger ist, das ist keine Frage, wo es viel um Jugend geht und ja, also vielleicht auch diese äußere Aktivität, aber es gibt auch genug Möglichkeiten, wo man sagen kann, ich gebe meine Expertise, mein Leben, meine Ressourcen, meine Schätze noch hinein und davon können auch jüngere Leute profitieren.
Dass man das wieder weitergibt, sodass sich der Kreis auch irgendwie schließt. Unglaublich spannend. Ich könnte, glaube ich, nur stundenlang weitersprechen. Gibt es noch vielleicht so zum Abschluss einen Tipp, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten, wenn es ums Thema Resilienz, Resilienzaufbau, ums Meistern von Krisen geht, so diesen einen Tipp, den Sie noch gerne mitgeben können, der vielleicht nicht alles löst, aber vielleicht das Leben leichter macht?
Es ist ganz banal, aber das Leben geht weiter. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was ich dann oft Menschen in schweren Krisen sage, auch Menschen, denen es wirklich ganz schlecht geht. Schauen Sie, es gibt nichts wirklich Besseres als das Leben. Zumindest nicht, was wir absolut sicher verifiziert, von dem wir genaue Kenntnis haben. Und nochmal genau zu beleuchten, was ist auf der Habenseite? Was sind die Schätze? Und daran zu arbeiten, ja. Ich denke, Menschen, die resilient sind und immer wieder aufstehen und auch mit Schwierigkeiten gut umgehen können, sind Menschen, die das Glas, sage ich auch mal ganz banal, eher halb voll als halb leer sehen. Und die sehen, es war eine düstere, schwierige, schlimme Zeit jetzt, aber es wird auch wieder eine bessere, eine hellere Zeit kommen. Und wir sehen es, wir haben die Pandemie überstanden. Es gibt noch viele Nachwehen, aber wir können irgendwie positiv jetzt auch auf die Zukunft blicken, ja. Und vielleicht noch meine jungen Klienten, ja. Auch mein junger Klient, der meinte, die Therapie ist besser als harte Drogen. Der sagte auch, wir sind die Generation, wir springen quasi von einer Katastrophe zur nächsten, ja. Diese Katastrophen gab es ja schon immer, was schwieriger geworden ist. Sie kommen jetzt näher und sie sind ständig 24 Stunden online sicht- und verfügbar. Da haben wir auch als ältere, aus meiner Sicht verantwortungsvollere Generation, wirklich jetzt eine ganz, ganz große Verantwortung, auch jüngere Menschen zu schützen und sie nicht dem ständig auszusetzen, weil Resilienz entsteht ja auch daraus, dass man selbstwirksam sein kann. Also das heißt, ich kann etwas tun, ich bin hilfreich. Auch wenn es ganz klein ist, ja. Auch wenn kleine Kinder mithelfen, so die ersten Karotten aus der Erde zu ziehen und den Einkauf zu tragen oder ein bisschen mitzuwischen und wenn es noch schmutzig ist, es ist ganz egal, ja. Aber zu tun, ich kann was dazu tun. Aber dann ganz junge Menschen damit zu konfrontieren, mit extremsten Situationen, ja, wo wir als Erwachsene schon überfordert sind, da muss man klar sagen, da ist es wirklich ganz wichtig zu sagen, nein, das ist die Grenze. Ich konfrontiere mein Kind, meinen Jugendlichen, solange ich das kann, nur mit dem, was verkraftbar ist, ja. Weil das ist auch das, was ich in Therapien sehe, was vielen einfach zu viel ist. Und es ist zu viel, dann diese Online-Beschallung die ganze Zeit. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber es spielt sehr mit rein. Und diese junge Generation ist wirklich, wirklich auf vielen Ebenen sehr belastet. Und da glaube ich auch, da können wir sehr unterstützen und sehr mithelfen, dass es leichter und dass es besser ist.
Das nehmen wir uns sicher zu Herzen. Mhm. Zum Abschluss eine Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht? Außer, dass Sie sich's in der Früh immer sagen. Finde ich übrigens grandios, lege ich allen ans Herz.
Ich schaue jeden Tag aus dem Fenster und suche die Sonne. Ganz egal, wie das Wetter ist. Das ist das, was ich nach meinem Ich bin gesund und glücklich mache, egal wo ich bin auf der Welt. Und dann schaue ich in den Himmel und ich suche die Sonne. Und auch wenn ich sie nicht sehe, ich weiß, sie ist da. Und sie wird auch noch da sein, wenn ich nicht mehr da bin und auch in der Relation dazu. Also wir sind jetzt mittlerweile 8 Milliarden Menschen, glaube ich, ja, oder ungefähr. Also, und jedes von uns so ein kleines Wesen auf diesem Planeten, der sich dreht und der sich um sich dreht, der sich um die Sonne dreht. Es hat auch alles seine Relation. Wir geben jeden Tag unser Bestes, damit wie auch was aufbauen für die folgenden Generationen. Und irgendwann wird es uns aber auch nicht mehr geben, aber auch zu vertrauen, egal was wir tun, es wirkt. Vielleicht ein Zitat der wunderbaren Jane Goodall, die jetzt vor kurzem 90 wurde. Das ist die Dame, die ihr Leben der Affenforschung gewidmet hat. Sie sagte, egal was du machst, es ist ein Unterschied. Entscheide du, welcher Unterschied du sein möchtest.
Ein wundervolles Schlusswort. Vielen lieben Dank für diese Einblicke, für das Gespräch. Für alle, die jetzt sagen, ja, ja stimmt, ich bräuchte wirklich Hilfe. Bitte, es gibt in Oberösterreich die Clearingstelle der ProGES für Psychotherapie. Da mal wirklich Kontakt suchen. Hier kann man wirklich sich Hilfe holen, wenn es jetzt wirklich, ein bisschen eng wird. Ja. Und für alle anderen hoffen wir, haben wir auch was beigetragen, damit ihr ein bisschen resilienter werdet da draußen. Da ist sicher was dabei gewesen, was man umsetzen kann in die tägliche Routine, was man mitnehmen kann. Ich danke allen fürs Zuhören. Für alle, die sich für unsere ganzen Folgen interessieren, und wir haben ein buntes Spektrum an Themen, darf ich natürlich unseren Podcast ans Herz legen. Auf nachrichten.at/podcasts sind alle Folgen zu finden, genauso wie auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und was es nicht alles gibt. Also wirklich gerne überall abonnieren, damit man keine Folge mehr versäumt. Jeden Mittwoch im Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten gibt es das ganze Potpourri an Gesundheitsthemen gedruckt und auch online auf Nachrichten.at gesammelt. Da gerne auch mal hineinlesen, hineinschauen. Ich sage an dieser Stelle immer, lies und hör was Gescheites. Vielen Dank fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von ProGES. Wir schaffen Gesundheit.